Gut, anfangen will ich erstmal so ein bisschen mit Motivation, mit dem Satz, Katastrophen und Krisen können jederzeit und überall auftreten. Der eine oder andere von Ihnen wird sicherlich heute mit dem Auto gekommen sein. Da werden Sie so eine Situation hier vorgetroffen haben, also ganz normaler Tag, nichts Besonderes. Was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass hier offenbar die eine Spur gesperrt ist. Grund dafür ist, dass wenn man sich mal hinstellt und in die andere Richtung fotografiert, sah es in dem Moment so aus. Diese Bilder stammen aus dem April 2011 von einem Sandsturm in der Nähe von Rostock. Da war es also so, dass urplötzlich eine Windhose Sand in die Luft gewirbelt hat und quasi vom einen Moment auf den anderen die Sicht unter 50 Meter gesunken ist. Und da haben Sie als Autofahrer natürlich wenig Chancen, da in irgendeiner Form drauf zu reagieren. Damit Sie mir nicht hinterher vorwerfen, dass ich nur so ganz alte Beispiele habe, habe ich mal noch so ein paar neuere. Hier auch so eine Situation, die quasi sehr krisenartig geworden ist. Das ist ein Bild aus dem Juni 2016. Da kam es in Marseille im Rahmen der Europameisterschaft 2016 zu Ausschreitungen in der ganzen Innenstadt. Auch das ist natürlich eine Situation, wo es sehr schnell auch mal um Leib und Leben gehen kann. Anderes Beispiel aus einem ähnlichen zeitlichen Rahmen, hier 15. Juni 2016, ein Brückeneinsturz in Unterfranken. Da war es so, dass gerade diese Autobahnbrücke neu gebaut wurde und ein frisch betoniertes Stück ist eingestürzt. Das Besondere an dem Beispiel ist, dass das sogar Auswirkungen bis nach Jena hier hatte. Die Behörden vor Ort waren davon ausgegangen, dass das was Größeres ist und hatten Katastrophenalarm ausgerufen, der tatsächlich auch hier am Uniklinikum ankam. Ja, und so das letzte große Beispiel, das Ihnen sicherlich noch allen in Erinnerung ist, ist natürlich der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember. Also auch so einfach beim Besuch des Weihnachtsmarktes kann es Ihnen durchaus passieren, dass Sie da in so eine Krisensituation geraten. Solche Situationen müssen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, bewältigt werden. Was Sie dafür brauchen, als erstes ist ein möglichst vollständiges Lagebild. Sie müssen möglichst genau wissen, was ist da vor Ort passiert, wie viele Verletzte gibt es, wer ist alles betroffen, um den Leuten da möglichst effektiv helfen zu können, um quasi die Schäden für Leib und Leben möglichst gering zu halten. Ich habe hier mal auf einer Folie so ein bisschen grob aufgestellt, was sind denn das eigentlich alles für Informationen? Der eigentliche Inhalt ist gar nicht so wichtig. Ich möchte Ihnen nur vermitteln, dass das sehr viele, sehr unterschiedliche Informationen sind und dass da auch durchaus Informationen dabei sind, die von mehreren Behörden gleichzeitig benötigt werden. Also sowas wie vor Ort befindliche Gefahrstoffe sind Dinge, die nicht nur die Polizei interessieren, sondern auch Feuerwehr und Rettungsdienst. Sie sehen also, es gibt da eine Menge Informationen und die müssen natürlich auch inter- und intraorganisational verteilt werden. Wenn Sie sich wieder diesen Sandsturm da vorstellen, können Sie sich denken, dass das mit klassischen Mitteln, also Stift und Papier, durchaus so seine Probleme hat. Wenn man also hier als Einsatzleiter der Feuerwehr jetzt dem Einsatzleiter des Rettungsdienst irgendwie eine Lagekarte zukommen lassen will, um denen zu sagen, wir haben an diesen oder an jenen Stellen Verletzte gefunden und sagen dann, hier, ich schicke einen Läufer los, der einmal durch den ganzen Unfall durch muss, um da die Informationen per Hand zu übergeben, hat das natürlich so seine Schwierigkeiten. Das dauert alles etwas. Sie wissen nicht, wann ist er angekommen, wann hat der andere die Informationen, die er benötigt. Ich selbst beschäftige mich mit dem Thema seit 2012 im Rahmen meiner Arbeit am Lehrstuhl für Softwaretechnik der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier wird schon seit 2006 daran gearbeitet, wie man mittels Softwarelösungen da Dinge erreichen kann, also den Alltag von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei da verbessern kann. Ein Highlight davon ist dann das ISAC beispielsweise des Exist-Projekts Uniret. Wir haben also dann auch, nachdem da das Forschungsprojekt Speed abgelaufen ist, wo untersucht wurde, wie man über IT-Lösungen da Informationsaustausch hinkriegen kann, dann versucht, diese Softwarelösung auch marktreif zu entwickeln und in eine Firmengründung münden zu lassen. Und wie das natürlich so ist, wenn man vorhat, eine Firma zu gründen, guckt man dann natürlich auch sich die eine oder andere Messe an und nimmt auf Konferenzen teil und guckt, was macht denn die Forschung da eigentlich? Was gibt es da für neue Impulse, die in die eigene Software mit einfließen können? Bei uns beispielsweise war das 2013 der Fall. Da waren wir mit einem Messestand, also mit unserer Softwarelösung auf der 10. Internationalen Konferenz on Information Systems for Crisis Response and Management, die ISCRAM in Baden-Baden, und haben hinterher uns mal angeguckt, was sind da für Themen gehandelt worden, was für Paper wurden da veröffentlicht und womit beschäftigen die sich hauptsächlich. Und da sieht man dann, dass Social Media tatsächlich als Informationsquelle und Senke in der Forschung, im Crisis Response and Management im Moment doch eine besondere Bedeutung hat. Darauf aufbauend haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns das mal genauer angucken. Haben dann mal erweitert uns den Stand der Forschung in dem Bereich angeguckt, schon mit deutlichem Fokus auf Deutschland, was daran liegt, dass in Deutschland einfach eigene Gesetze und Verordnungen gelten für das Krisenmanagement. Das Ganze unterliegt sogar noch dem Föderalismus, also jedes Land macht seine eigenen Gesetze. Wir haben natürlich auch uns ein bisschen angeguckt, was wird international geforscht, haben dabei auch verschiedene Arten von Quellen uns angeguckt, also Projektskizzen beispielsweise, nicht nur Paper, sondern auch Projektskizzen, Bücher, relevante Gesetze und Normen, all solche Dinge. Was dabei rausgekommen ist, dass international schon sehr breit und vielfältig geforscht wird. Man findet in der Literatur durchaus relativ viele konkrete Praxisbeispiele von vergangenen Krisen, wo eben untersucht wurde, wie hat die Bevölkerung da Social Media genutzt, was könnte man denn damit anfangen. Es gibt Überlegungen zu organisationalen Aspekten, also was müsste sich eigentlich bei so einer Behörde verändern, damit sie effektiver mit Social Media arbeiten kann. Es gibt Untersuchungen zur Bürgerbeteiligung beispielsweise, also solche Dinge wie können wir über Social Media neue Mitglieder für unsere Organisation gewinnen, wie können wir in Krisensituationen freiwillige Helfer gewinnen. Es gibt außerdem Untersuchungen zu sozialen Fragestellungen, also dürfen wir überhaupt, ist das moralisch vertretbar, beispielsweise, wenn die Polizei Bilder von mutmaßlichen Attentätern ins Internet stellt und dann mal guckt, ob die nicht was rausfinden, wer das ist, solche Dinge. Es gibt auch Erhebungen zur aktuellen Situation und zu Anforderungen, die die Behörden eigentlich haben, auch wieder so in die Richtung, was wird jetzt gemacht und wie könnte man das besser machen. Relativ viele der Arbeiten beschäftigen sich mit Automatisierung, also der Frage danach, wie können wir eigentlich mit der Informationsflut, mit der wir da konfrontiert sind, wie können wir da Herr werden? Es ist ja doch so, dass sehr, sehr viel im Internet veröffentlicht wird und erstmal die Aufgabe ist, da die wichtigen Dinge rauszusuchen. Ja, und letztendlich finden sich auch relativ viele Arbeiten, die sich schon mit konkreten Softwarelösungen beschäftigen, also Anwendungen, die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben dabei unterstützen sollen, die Nutzung von Social Media zu verbessern. Übergeordnet kann man auch sagen, dass Potenziale für alle Krisenphasen erkannt werden, also sowohl in der Vorbereitung einer Krise, also Stärkung der Resilienz der Bevölkerung beispielsweise. Da sehen Leute durchaus Sinn für den Einsatz von Social Media, während einer Krise natürlich und aber auch hinterher, also wenn es darum geht, hinterher aufzuarbeiten, was ist denn eigentlich wo geschehen und dann daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie können wir zukünftig mit solchen Situationen besser umgehen. Ich habe hier mal noch so zwei, drei Beispiele rausgesucht für entsprechende Projekte und Anwendungen, die exemplarisch die Forschung da noch mal ein bisschen oder auch die Praxis noch ein bisschen zeigen sollen. Das erste hier ist das Projekt Social Sensor, ein von der EU gefördertes Projekt, das sich vor allen Dingen dem Thema der Informationsflut gewidmet hat, also quasi über Big Data Analysen beispielsweise dazu geführt hat, die Informationen, die da so anfallen, aufzubereiten und für entsprechende Zielgruppen auch, wie zum Beispiel Journalisten oder normale Nachrichtenleser, so aufzubereiten, dass sie damit was anfangen können. Ein anderes sehr schönes Praxisbeispiel ist die Anwendung Ushaidi, die schon sehr lange in der Entwicklung ist. Hier mal gezeigt, schon 2010 beim Erdbeben in Haiti, diesem schweren Erdbeben mit ungefähr 230.000 Toten, da eingesetzt wurde. Im Kern ist Ushaidi eine Smartphone-App, mit der Sie als Betroffener Hilfsbedarf melden oder Hilfsangebote unterbreiten können. Sie können also sagen, ich bin in einer Region, wo es kein Wasser gibt, oder beispielsweise ich habe noch irgendwelche Lebensmittel, die ich nicht brauche, kann die nicht jemand anders besser gebrauchen? Das Ganze wird dann von Ushaidi über die Smartphone-App an den Server geschickt und auf dem Server in beispielsweise einer Kartendarstellung aufbereitet, sodass Sie sich auf einer Karte angucken können, in welchen Regionen wird dann jetzt was gebraucht und damit beispielsweise als NGO ihr Handeln besser koordinieren können. Die Dinge sind da in Haiti auch von den lokalen Medien dann aufgegriffen worden, also die lokalen Radiosender beispielsweise haben die Informationen genommen und haben dann übers Radio verbreitet in den jeweiligen Regionen, wo könnte denn geholfen werden, wo ist denn noch Hilfsangebote, die nicht ausreichend genutzt werden. Und auch die Regierung vor Ort hat sich dann da mit dran gehangen und hat beispielsweise so einen SMS-Dienst eingerichtet. Sie konnten sich also über so eine SMS-Nummer bei einem Broadcaster registrieren und haben dann für ihre Region Informationen gekriegt, wenn da über die App oder den Server neue Informationen gesammelt wurden. Ja, und da das Haiti natürlich ein ganz schönes Stück weg ist, hier mal noch so ein paar Beispiele aus Deutschland. Das erste, was Ihnen vielleicht schon mal untergekommen ist, sind Katwan und Nina. Das sind in Deutschland rausgegebene Smartphone-Apps für die Verbreitung von Katastrophen oder Warnmeldungen durch die Behörde. Sie können es also auf Ihrem Smartphone installieren und dann, wenn es zu Krisensituationen in Ihrer Region kommt, kriegen Sie dann einen Alarm aufs Handy und kriegen gesagt, was ist denn los, was ist zu tun. Ein ganz schön aufgearbeitetes Beispiel ist Lars und Isa gegen die Flut. Geben Sie das mal bei YouTube ein, da finden Sie von Google gemachten Werbefilm eben über Lars und Isa, die zum Hochwasser in Europa 2013, dem sogenannten Elbe-Hochwasser für Halle, eine Karte mit Google Maps gemacht haben, wo sie einfach eingezeichnet haben, wie sind die Pegelstände in der Stadt und damit auch sehr stark geholfen haben. Ja, und als letztes mal hier noch das Projekt Infostrom, auch ein Projekt mit deutscher Beteiligung, wo der Grundgedanke war, ja, wenn wir Leute über das Internet zusammenführen können, warum machen wir das nicht auch mit Experten? Also die Idee war, wir entwickeln ein System, eine soziale Plattform für Experten, für das Katastrophenmanagement, sodass nicht nur einer alleine ein Einsatzleiter entscheiden muss, wie gehen wir mit der Situation um, sondern viele Leute sich zusammentun können und so dann hoffentlich zu besseren Entscheidungen kommen. Also Sie sehen, man kann da relativ schnell relativ viele Praxisbeispiele und gute Ideen zeigen und finden. Darauf aufbauend haben wir uns da mal angeguckt, wie sieht's denn eigentlich in der Praxis aus? Und da ist die Situation schon deutlich anders. Wir haben also eine Literaturrecherche durchgeführt und haben auch eigene Gespräche mit Vertretern der BOS geführt, hier in Thüringen, in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen. Dabei ist rausgekommen, dass es kaum eine praktische Nutzung in Deutschland durch BOS gibt. Weniger als die Hälfte der BOS nutzt Social Media überhaupt. Und wenn sie das nutzen, dann vor allen Dingen zur Präsentation. Also es ist dann so, dass der Ortsverband des Technischen Hilfswerks hat eine Facebook-Seite, wo die dann nach irgendeiner Veranstaltung Bilder veröffentlichen und dann hoffen, damit neue Mitglieder zu gewinnen. Das ist so das höchste der Gefühle, was BOS in Deutschland machen, dass sie da jemanden wie die Polizei in München heute finden, der tatsächlich auch Informationen in Krisensituationen an die Bevölkerung gibt, ist eher selten der Fall. Wenn Sie sich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, solche Dinge. Wenn Sie sich dafür genauer interessieren, sei mal auf dieses Buch hier verwiesen, die tatsächlich auch, also wo diese Quantifizierung herstammt. Wir haben tatsächlich deutschlandweit eine Befragung durchgeführt und sind darauf gekommen, dass die Situation eben so ist. Wenn Sie dann mit den Leuten sprechen, warum das eigentlich so ist, hören Sie vor allen Dingen solche Dinge wie Personal- und Mittelmangel. Wir haben keine Leute, die das können. Wir haben kein Geld für so einen Quatsch. Rechtliche Bedenken kommen sehr häufig. Wie ist es eigentlich? Dürfen wir in so einer Krisensituation Bilder nutzen, die von irgendwelchen Leuten zur Verfügung gestellt werden? Und was resultiert eigentlich daraus, wenn wir das machen? Können uns die Leute hinterher verklagen, wenn wir das dann doch nicht machen, weil wir das Bild nicht für relevant halten? Wie ist das, wenn wir einmal damit anfangen, Leuten zu helfen über das Netz und dann kommt ein Dritter und sagt, ich und mir habt ihr aber nicht geholfen, obwohl ich auch an euch herangetreten bin? Geht das rechtliche Probleme hinterher? Was man auch recht häufig hört, sind fehlende Best Practices. Also die Leute sagen einfach, das hat noch nie jemand gemacht und wir wollen nicht die Doofen sein, die das als erstes machen und dafür dann hinterher auf den Hinterkopf gehauen werden, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ja, und was man auch sehr, sehr häufig hört, ist fehlende Vertrauenswürdigkeit in die Daten, die so im Netz veröffentlicht werden. Die Leute sehen aber durchaus den Sinn und die Potenziale davon. Also es wird durchaus erkannt, dass auch jetzt schon Mehrwert durch externes Engagement zu spüren ist. Also solche Dinge wie Lars und Isa gegen die Flut, da sehen die Leute schon, dass das durchaus geholfen hat, dass sich da jemand hingesetzt hat und da mal eine Krisenkarte gemalt hat, einfach nur, um die Pegelstände irgendwie leicht verständlich festzuhalten. Bei den Haupthemmnissen sind die ein oder andere Dinge dabei, wo man als Informatiker recht wenig machen kann, wenn da politische Entscheidungen getroffen werden müssen, um beispielsweise mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, kann da die Informatik relativ wenig tun. Aber der Punkt der Vertrauenswürdigkeit ist so ein Aspekt, wo ich überzeugt davon bin, dass man durch Softwarelösungen da durchaus was erreichen kann. Dass Vertrauenswürdigkeit tatsächlich ein Problem ist, will ich auch nochmal an dem Beispiel zeigen. Das sind hier jetzt in Anführungsstrichen Highlights einer Live-Beobachtung von Twitter am 19.12.2016, eben die Zeit, nachdem der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz war, habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe auf einem Monitor einen Nachrichtensender laufen lassen und auf einem zweiten Monitor mit diesem Suchbegriff geguckt, was da so im Internet berichtet wird, was da so für Dinge verteilt werden. Es war ja durchaus davon auszugehen, dass die vielen Leute, die da sind und die vielen Leute in der Stadt durchaus da interessante Dinge beisteuern können, Bilder veröffentlichen und vielleicht auch sogar, dass Leute dem Täter folgen. Der muss ja irgendwie aus dem LKW rausgekommen sein und da kann es ja sein, Leute laufen ihm hinterher und sagen, wo ist er gerade? Es ging auch tatsächlich relativ schnell, dass im Internet Bilder von potenziellen Tätern veröffentlicht wurden. Hier mal so einer mit der Überschrift der Täter. Wenn man das Bild dann hinterher in die Google-Bildersuche reinwirft, stellt man fest, dass es sich dabei um einen relativ bekannten Rap-Musiker handelt, der im Zweifel nichts damit zu tun hat. Auch dieses Bild gab es da. Da gehe ich davon aus, dass vielleicht sogar der ein oder andere auf dem Bild dann den Herrn erkennt. Das ist also auch ein relativ bekannter Rap-Musiker. Und diesen Herrn hat man noch relativ häufig gesehen, zum Beispiel mit so einem Bild oder auch mit diesem Bild. Das ist Rainer Winkler, im Internet bekannt als der Drachenlord. Man könnte sagen, eine der meistgehasstesten Personen aus Deutschland. Wenn Sie mal in die Niederungen des Internets einsteigen wollen, geben Sie mal Drachenlord bei YouTube ein. Es ist wirklich unfassbar, wie dieser Mann gehatet wird, wie man heute sagt. Und das sind natürlich auch solche Dinge, die man da sieht. Also das ist alles nur schwarzer Humor, würde ich sagen. Also Sie sehen, Vertrauenswürdigkeit ist tatsächlich ein Ding, wo man sagen kann, wo man den Leuten zustimmen muss und muss sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass, um es positiv zu formulieren, nicht alles, was da im Internet ist, tatsächlich auch vertrauenswürdig ist. Ich habe mich dann in meiner Dissertation dem Thema gewidmet und habe damit begonnen, eine Software zu entwickeln zur strukturierten Bewertung der Vertrauenswürdigkeit. Als erstes habe ich mich mal mit dem Verifikationsprozess an sich beschäftigt, mit dem Ziel, ein formales Prozessmodell zu entwickeln. Habe dabei wieder Gespräche mit Vertretern der BOS geführt, habe mir die anwendbaren Dienstvorschriften angeguckt, also solche Dinge wie die Feuerwehrdienstvorschrift 100, Führung und Leitung im Einsatz, die eben vorgibt, wie muss so ein Krisenstab aufgebaut sein, was für einzelne Tätigkeitsbereiche gibt es da. Solche Dinge habe ich mir angeguckt, habe mir aber auch, habe auch mal über den Tellerrand geguckt, so beispielsweise, was machen denn die Journalisten eigentlich, bevor sie irgendwelche Dinge weitergeben, die sie im Internet finden, da muss ja auch irgendeine Art der Überprüfung stattfinden. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann sei dieses Verification Handbook empfohlen, das Sie auch online frei verfügbar finden. Unter verificationhandbook.com können Sie das einfach runterladen. Und das sind eben Praxisbeispiele von Journalisten, die erzählen, welche Situation haben wir denn vorgefunden und was haben wir alles für Schritte unternommen, um zu gucken, stimmt das, was da geschrieben wurde oder nicht. Ausgehend von den Dingen habe ich dann also ein formales Prozessmodell aufgestellt, das auf konzeptueller Ebene, also wenn man jetzt das Ganze auf wenige Schritte runterbricht, noch sehr einfach aussieht, im Kern dann aber doch sehr schnell sehr komplex wird. Die formale Beschreibung dieses Prozessmodells hat am Ende doch so 200 Seiten, wenn man die mal ausdruckt. Also das Ganze ist schon nicht ganz einfach, beispielsweise durch unterschiedliche Medientypen. Da müssen Sie unterschiedliche Dinge tun. Bei einem Bild kann man irgendwie Metadaten auswerten und gucken, ist das überhaupt an dem Tag entstanden. Haben Sie natürlich bei, wenn Sie nur einen Text vor sich haben, da keine Chancen, da irgendwie mal so ein Bild zu analysieren. Also beispielsweise unterschiedliche Medientypen haben da unterschiedliche Anforderungen. Ausgehend von dem Prozessmodell habe ich mich dem Datenmodellentwurf gewidmet, habe mich also hingesetzt und habe das mir überlegt, welche Daten fallen denn da an und wie kann man die in einer Datenbank halten, sodass man hinterher auch solche Dinge wie rechtssichere Dokumentation abdecken kann, dass beispielsweise hinterher nachvollziehbar ist, was hatte denn die Behörde zu welchem Zeitpunkt für Informationen und zu welchem Ergebnis bei der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit hat das geführt. Kann ja durchaus sein, dass Sie so einen Inhalt bewerten und hinterher dann neue Informationen kommen und die Bewertung dann eine völlig andere ist. Also auch da beispielsweise gibt es Anforderungen. Letztendlich kann man das runterbrechen auf 33 Tabellen in 5 Bereichen. Aufbauend auf Prozessmodell und Datenmodell habe ich dann ein Framework entwickelt, also eine Rahmenlösung für das Ganze mit den wesentlichen Architekturzielen Anpassbarkeit, Analysierbarkeit, Erweiterbarkeit und Angemessenheit. Und auf dieses Framework aufgesetzt habe ich dann auch einen Proof of Concept, eine mit HTML, CSS, PHP und ein klein bisschen JavaScript gebaute Webanwendung, die eben einen dabei unterstützt, so eine Verifikation durchzuführen, strukturiert so einen Inhalt zu bewerten, um hinterher dann auch fundiert sagen zu können, ich nutze den in meiner Krisenbewältigung als Informationsquelle, weil, oder ich nutze ihn nicht, weil. Ja, und als letztes habe ich dann das Ganze auch mal an einem Beispiel angewendet. Wie es der Zufall so wollte, gab es für mich zeitlich passend Ende Mai, Anfang Juni in Ilmenau kurz aufeinander folgen 2 Hochwasserereignisse, wo ich mir angeguckt habe, was ist denn da gelaufen, habe mir ein fiktives Einsatzszenario vorgestellt, dass eben da der Einsatzleiter Verifikationsaufgaben aufgibt. Ja, und auch da war es natürlich so, dass man das ein oder andere Bild findet, was nicht so ganz vertrauenswürdig ist. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm gewesen, dass man da hätte schön schwimmen können, sondern der Mann lag einfach auf dem Boden. Ja, und zum Abschluss meines Vortrags will ich Ihnen noch so ein paar Dinge mitgeben, wo Sie sich vielleicht noch ein bisschen einlesen können in das Thema oder auch so ein bisschen was zur Unterhaltung vielleicht. Das erste, dieses Verification Handbook, kann ich also wirklich nur empfehlen. Die Beispiele, die da drin sind, sind durchaus interessant. Also beispielsweise ist da auch ein Bericht drin der Journalisten, die diese Notlandung des Flugzeugs im Hudson River da untersucht haben und dann halt plötzlich im Internet ein Bild gefunden haben von einer Passagiermaschine, die mitten im Fluss steht und natürlich als erstes mal davon ausgegangen sind, das kann nicht stimmen und dementsprechend relativ viel Zeit investiert haben, um zu prüfen, ist da tatsächlich was passiert. Dann, wenn Sie sich mal im Internet durch so ein paar Artikel zu dem Thema klicken wollen, wäre das hier ein guter Einstieg, eine heiße Meldung, wo es um die Polizeiarbeit geht. Was hat denn das eigentlich für Auswirkungen auf die Polizeiarbeit, wenn da bei jeder Situation quasi immer Leute mit Smartphones dabei sind und alles filmen? Zum einen natürlich für die eigene Arbeit, für das Verhalten der Polizei und zum anderen natürlich auch als Informationsquelle, was kann man da alles mitmachen, was kann man auch alles vielleicht anstellen mit solchen Dingen, die man da im Internet findet. Für die Cineasten ganz interessant ist The Threat, ein Film aus den USA von 2015, beispielsweise auf Netflix verfügbar. Da geht es um das Boston Bombing, also den Anschlag auf den Boston Marathon. Da war es so, dass die örtliche Polizei da, nachdem da jemand einen Rucksack in einem Mülleimer platziert hatte und damit Anschlag auf den Marathon verübt hat, relativ schnell Überwachungskamerabilder veröffentlicht hat von potenziellen Attentätern. Und es dann so war, dass das Internet sich darauf gestürzt hat und in relativ kurzer Zeit rausgefunden hat oder der Meinung war, rausgefunden zu haben, wer das ist und wo der wohnt. Und eine halbe Stunde später hat sich dann rausgestellt, der ist das gar nicht. Der hat damit nichts zu tun. Da war aber schon der wütende Mob unterwegs. Und da werden eben auch die Leute, die da beispielsweise bei Reddit sich damit beschäftigt haben, befragt, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen, die dann solche Dinge erzählen wie, ja, wir hatten einfach irgendwann keine Kontrolle mehr, wir haben das gut gemeint und das ist dann so ausgeufert, dass es einfach so viele Beiträge waren, dass wir da nicht mehr moderierend eingreifen konnten. Ja, dann, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf den 90 Sekunden von Google, weil es eben wirklich sehr schön aufbereitet ist, so ein klassischer Werbefilm halt, die Google ja immer sehr nett macht. Ja, und dann schließlich natürlich für weitere führende Informationen sei auch auf meine Dissertation verwiesen, die auch online verfügbar ist. Danke.
So, gibt's Fragen zu diesem Vortrag?
Eine ganz kurze Nachfrage erstmal und dann vielleicht noch Diskussionsbeitrag. Warst du irgendwie an diesem Forschungsprogramm für die zivile Sicherheit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit drin? Also war das Projekt ja da Teil von? Oder?
Ich bin 2012 in die Sicherheitsforschung eingestiegen. Das war die letzte Phase des Projektes, die letzten 3 Monate, das Forschungsprojekt Speed-Up, um was es da konkret geht. Es war also gerade zu Ende und wir haben darauf aufbauend dann eine Exist-Förderung beantragt und haben da das Forschungsprojekt weitergeführt, eben mit dem Zielstellung, Marktreife zu erreichen.
Aber das, also der erste Teil wurde mitgefördert von diesem Forschungsprogramm für zivile Sicherheit vom BMBF?
Genau.
Oder? Okay. Gut, dann kurzer Diskussionsbeitrag einfach von mir. Ich finde es immer ganz toll, wenn da Katastrophenszenarien angebrochen werden und sowas. Das sind natürlich super wichtige Szenarien, wo echt viel erreicht werden kann. Aber ich finde, man muss das auch wahnsinnig kritisch sehen, wenn es um polizeiliche und geheimdienstliche Anwendung der Daten geht. Weil es natürlich auch potenzielle Aufstandsbekämpfung ist in Deutschland, Demonstrationen vorzeitig verhindert werden können, weil da ja auch wahnsinnig viel über die sozialen Netzwerke läuft, auch informell im Verfassungsschutz oder sowas da richtig viel abgreifen kann. Und gerade bei diesem BMBF-Projekt, wenn man es ein bisschen drastischer will, da gibt es so eine Stellungnahme vom Wissenschaftsrat, das geht ganz schnell. Das geplante Sicherheitsforschungsprogramm wird vom BMBF in enger Kooperation mit den Ressorts, insbesondere mit dem BMI, also des Inneren, der Verteidigung und für Wirtschaft und Technologie konzipiert. Das BMBF strebt eine ressortübergreifende strategische Bündelung der Forschungsaktivitäten an und sieht dazu unter anderem eine enge Zusammenarbeit von Wehrtechnik und ziviler Sicherheitstechnik vor. Also es ist absolut von vornherein dual-use geplant, auch diese Forschungsprogramme. Und also nur sich mit dieser kritischen Frage auch auseinanderzusetzen, finde ich einfach auch in dem Rahmen wichtig.
Ja, wollen Sie noch dazu was sagen? Oder?
Och, ich würde das einfach so stehen lassen. Das ist natürlich, ich gebe Ihnen da völlig recht, dass man da aufpassen muss. Das ist aber was in der Forschung relativ häufig anzutreffen ist, dass man Dinge auch missbrauchen kann. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da liegen mir die Informationen zu nicht vor, da müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, weitere Meldungen?
Kannst du nochmal zurückgehen zu diesem Thema der Verifikation von den Daten? Also das finde ich auch relativ spannend. Da war eine Folie so 5, 6, 7, da war. Wo war das? Nee, noch weiter. Oh. Genau, da war es eben da. Also diese Forderung nach rechtssicherer Dokumentation. Ja. Also wir beschäftigen uns ja auch in dieser Cyberpeace-Kampagne immer sehr viel mit den Fragen, wie kann ich eigentlich attributieren, wie kann ich eigentlich Sachen eindeutig zuordnen und nachweisen und so weiter. Und da wollte ich nochmal fragen, ich kann natürlich auch in deine Listen reinschauen, ein bisschen genauer, wie das eigentlich ist. Gibt es da technisch gesehen, aus Informatik-Sicht gesehen, halbwegs zuverlässige Methoden, um dort die entsprechende Beweissicherung zu machen? Also Hintergrund meiner Frage ist, ich habe mich im Rahmen von einem kleinen Artikel, den ich auch für die Wissenschaft und Frieden damit Silber zusammen geschrieben habe, mal informiert bei so ein paar Forensikern. Also es wird selten tatsächlich mit entsprechenden Signaturen schon in den Quelldateien oder so gearbeitet. Sowas gibt es eigentlich praktisch wenig, sagt man.
Ja. Also sowohl im Forschungsprojekt als auch in der Dissertation haben wir uns einfach an die Vorgaben der bitemporären Datenhaltung gehalten, haben uns da jetzt nicht Gedanken darüber gemacht, dass es tatsächlich wissentlich Manipulationen am Datenbestand geben könnte, sondern haben uns mehr mit dem Aspekt beschäftigt, eben Daten so zu erfassen, dass wir hinterher rekonstruieren können.
So, weitere Fragen? Da habe ich noch eine. Wenn ich mich richtig erinnere, da hatten Sie in der Verteidigung der Arbeit damals das dargestellt, das Hochwasser in Ilmenau, die Auswertung und die sozusagen Beschleunigung aller möglichen Vorgänge dann für das Hochwasser, das dann, ich glaube, 14 Tage später kam. Können Sie dazu noch mal ein bisschen näher sagen? Also was war sozusagen der Nutzeffekt davon, dass man nun überprüfte, durchgesehene Daten hatte für eine Katastrophe, ich zeige mal.
Das war ja nur eine Sache, die ich selbst durchgeführt habe. Es gab ja keine Zusammenarbeit mit den Behörden in Ilmenau, sodass das tatsächlich praktischer Nutzen war.
Ja, okay, aber was wäre da der hypothetische Nutzen gewesen, das zu sagen?
Also beispielsweise hat man durch das erste Hochwasser natürlich sehr gut gesehen, was sind denn so die neuralgischen Punkte in der Stadt. Das Unigelände in Ilmenau ist beispielsweise relativ sicher, weil das eben hoch liegt. Aber solche Dinge wie die Kreuzung vom Kaufland ist halt so ein Punkt, da hat man festgestellt, da sammelt sich Wasser. Das sind natürlich Dinge, die man gut ermitteln kann, wenn man mal Fotos hat vom Geschehen. Das ist im Zweifel jetzt nicht so, dass man da in der ganzen Stadt irgendwelche Kameras hat und dann nachvollziehen kann, wie hat sich denn das Wasser da durch die Stadt bewegt. Also solche Dinge beispielsweise, um hinterher sagen zu können, ja, das ist ein Punkt, da sollten wir relativ schnell auch Personal hinschicken, um da abzusichern, Leute von der Straße zu holen.
Okay, dann würde ich sagen, danke nochmal für die Diskussion auch.